Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieses Bibelwort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14, stand als Jahreslosung über dem Jahr 2024. Mit diesem Wort sind wir Christinnen und Christen durch dieses Jahr gegangen. Alles in Liebe. Ein Jahr lang Liebe. Ein Jahr lang alles in Rosa. Schön wäre es gewesen, aber war es so? War 2024 alles liebevoll in eurem Leben? War 2024 alles liebevoll in meinem Leben? Fragt besser nicht meine Kinder. Wenn wir in diese Welt schauen, da ist, sage ich mal vorsichtig, die Liebe schon sehr auf die Probe gestellt worden im vergangenen Jahr. 2024 war ein Jahr, das jedem und jeder wirklich viel abverlangt hat. So wenig war von Liebe zu sehen in dieser Welt, geschweige denn, dass sogar alles in Liebe geschehen wäre. Stattdessen so viel Krieg, Unfrieden, Uneinigkeit, Ungerechtigkeit. Mir geht es so, in der Rückschau auf dieses Jahr erscheint mir die Umsetzung der Jahreslosung noch schwieriger als am Anfang des Jahres. Also ein rosarotes Bild von Liebe, das kann ich heute nicht zeichnen. Ja, ich möchte sogar festhalten, manchmal kann sogar Gegengewalt als Ultima Ratio nötig sein, um brutale, rücksichtslose Gewalt in dieser Welt zu stoppen. Ja, es sind sehr schwierige Entscheidungen in dieser Welt zu treffen und waren auch zu treffen im letzten Jahr. Gerade in Kriegs- und Konfliktsituationen ist es nicht immer ganz klar und eindeutig, welche Entscheidung jetzt die richtige ist. Da können wir nicht so einfach mit diesem Satz von Paulus drüber bügeln und denken, damit seien alle Fragen beantwortet. Gerade im Rückblick auf das letzte Jahr müssen wir uns diese Komplexität zugestehen, weil das Leben in dieser Welt von Sünde und Schuld so durchwoben ist, die Welt so in Sünde und Schuld verstrickt ist, dass es wehtut. Und dass es wehtut, dass man diesen Satz nicht bis ins Letzte umsetzen kann. Da gibt es leider nicht immer einfache Antworten. Ich möchte es mal so formulieren, die Liebe tanzt in dieser Welt auf einem schmalen Grat. Aber ich bin überzeugt, Paulus war nicht naiv, als er diesen Satz geschrieben hat. Denn der 1. Korintherbrief geht an die christliche Gemeinde in Korinth, die gerade frisch entstanden ist. Und dort haben sie es schwer miteinander in diesem Moment, wo Paulus ihnen schreibt. Konflikte, Rechthabereien, das volle Programm. Paulus wusste genau, was da los war in der Gemeinde. Und mitten in diese Situation hinein schreibt er trotzdem diese Aufforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Er schreibt das, obwohl er ganz genau wusste, dass bei den Christen dort die Liebe bis aufs Äußerste herausgefordert wurde. Trotzdem hatte er die Hoffnung, dass auch in dieser schwierigen Phase dort in Korinth die Liebe gelebt werden kann. Und diese Hoffnung, die will auch ich heute für uns haben. Aber ich frage mich, alles in Liebe geschehen zu lassen, wie kann das gerade in dieser Zeit noch gehen? Wie können Menschen bei den Erfahrungen von Krieg und Leid weiter Liebe leben? Ich frage mich, wie kann ein Mensch in Israel, dessen Verwandte von der Hamas ermordet oder entführt wurden, wieder lieben können? Wie kann der Hass wieder in Liebe umschlagen? Und genauso frage ich mich, wie Kinder in Gaza, deren Zuhause durch Luftanschläge zerstört wurden und deren Väter in geheimen Gefangenenlagern misshandelt wurden, wie sollen sie statt Rachegefühle jemals wieder Liebe empfinden können? Dasselbe an vielen anderen Orten dieser Welt, diese Fragen. Wie kann die Liebe überleben? Das ist die Frage. Wie kann die Liebe überleben, trotz Krieg und Streit in dieser Welt? Das ist nicht nur eine Frage für das große Weltgeschehen. Auch in unserem Leben ist das ja die Frage. Wie kann sich die Liebe Bahn brechen, auch wenn ich in meinem Leben verletzt wurde oder ich auch andere verletzt habe? Ich möchte uns dazu die Geschichte von einem jungen Mann erzählen. Er wurde im Jahr 1920 geboren. Mit 14 Jahren beendet er die Schule. Er war in einem absolut christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber so wie heute Jugendliche in eine Jugendgruppe gehen, ging er damals mit 14 Jahren in die Hitlerjugend. Er sang deren Lieder mit, auch wenn er nicht genau wusste, was sie da so sangen. Und obwohl ihn der Vater gelassen hätte, ging er sonntags aber nicht dorthin. Da war ihm der Gottesdienst schon wichtiger. Mit 16 Jahren trat er dann aus der Hitlerjugend wieder aus. Trotzdem musste er Soldat werden. Er meldete sich zur FLAG für die Flugabwehrkanone. Als der Zweite Weltkrieg begann, war er 19 Jahre alt. Die besten Jahre seines Lebens verbrachte er also als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Als der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 endete, war er 25 Jahre alt. Wir können uns vorstellen, wie gerne dieser junge Mann nach den Strapazen des Krieges nach Hause wollte. Aber er schaffte es nicht nach Hause. Er war schon am Weg nach Hause aus Österreich, aber dann wurde er gefangen genommen. Er musste 500 Kilometer zu Fuß zurück in die Gefangenschaft nach Jugoslawien marschieren. Insgesamt waren es 2000 Gefangene bei diesem Marsch und 12 Aufseher, die die Meute der Gefangenen in Schach hielten, indem sie ab und zu mit den Gewehren in die Luft schossen. Während der Wanderung in die Gefangenschaft hatte er so einen Durst, dass er vor lauter Verzweiflung verschmutztes Wasser aus einem Fluss trank. Ab diesem Moment litt der junge Mann unter Durchfall. Wenn er abseits vom Marsch austreten gewesen war, weil er so trinken musste, wurde er zurückgeprügelt, bis er wieder in der Schlange war. Als sie dann in der Gefangenschaft in Jugoslawien angekommen waren, war er so krank und schwach, dass er keinen Arbeitsdienst verrichten konnte. So kochte er ab und zu für seine Mitgefangenen, während die arbeiten mussten. Und natürlich stand ihm dafür nicht viel Essen zur Verfügung. Teilweise hatten sie 9 Tage lang nichts zu essen. Alles, was sie an Essen hatten oder kriegen konnten, war unfassbar kostbar. Als eines Tages eine Razzia unter den Gefangenen gemacht wurde, um sie nach Essen zu durchsuchen, versteckte der junge Mann deswegen vorher ein kleines Stück kostbaren Schmalz unter einem Baum, vergrub ihn da in der Erde. Nach der Razzia ging er schnell da zu dem Baum zurück und kochte dann etwas für sich und seine Mitgefangenen. Die Not des 25 Jahre alten jungen Mannes war groß. Am Ende des Jahres 1945 litt er unter Hepatitis, Leberentzündung und Hungerödem und inzwischen hatte er schon 7 Monate lang Durchfall. Und so betete der junge Mann am Silvesterabend, am 31. Dezember 1945, heute vor genau 79 Jahren: Herr, hol mich hier raus. Herr, hol mich hier raus. An Neujahr, am 1.1.1946, kam dann ein Engländer, der Visite im Gefangenenlager machte. Aber der sagte, der junge Mann müsste noch nicht nach Hause, seine Hepatitis könnte auch im Gefangenenlager geheilt werden. Aber dann setzten sich ehemalige Offiziere, die ein bisschen Mitspracherecht hatten, für den jungen Mann ein. Sie wiesen darauf hin, dass er auch Tuberkulose habe. Und so wurde dann tatsächlich seine Auslieferung nach Deutschland beschlossen. Gott erhörte also das verzweifelte Silvestergebet des jungen Mannes tatsächlich bereits einen Tag später. Mit dem nächsten Transport wurde er nach Hamburg gebracht. In Hamburg lag der junge Mann dann noch für ein Vierteljahr im Krankenhaus. Aber er wurde wieder gesund und konnte schließlich überglücklich nach Hause zurückkehren. Andere Gefangene kehrten erst ein Jahr später nach Hause zurück. Deswegen war für den jungen Mann klar, er hätte nicht überlebt, wenn ihm nicht am 1.1.1946 das Geschenk der Freilassung gemacht worden wäre. Eine Freilassung, die er unbedingt bis zum Lebensende als Geschenk Gottes erlebte. Dieser junge Mann hieß Ernst Otterbach und war mein Großvater. Bis ins hohe Alter liebte er es noch zu kochen. Vielleicht ist das eine Sache, die von der Gefangenschaft geblieben ist. Er experimentierte auch gerne in der Küche. Einmal brachte er uns samstags mittags unseren Hasen am Silbertablett. Aber das ist ein anderes Thema. Also er hatte auch seine Macken. Aber der Punkt ist, ich habe ihn nicht verbittert erlebt. Trotz der schlimmen Ereignisse habe ich ihn als liebevollen Großvater erlebt. Er schob uns Enkel nach dem Essen zum Beispiel so das Eis zu. Oder samstags morgens durften wir zu ihm ins Bett hüpfen und ganz naiv fragen, Opa, erzähl uns vom Krieg. Und ich frage mich, warum war mein Großvater nicht verbittert nach so vielen bitteren Ereignissen? Wie konnte er später wieder lieben, trotz dieser schlimmen Ereignisse? Das ist genau unsere Frage. Ich bin überzeugt, ein Grund dafür ist, dass er Gottes Liebe an jenem Neujahrsmorgen erlebt hat. Dass er im eigenen Körper erfahren hat, dass Gott nicht tot ist, sondern lebendig ist. Dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus ihn liebt. Deswegen war er trotz seiner furchtbaren Erlebnisse nicht verbittert, sondern konnte danach wieder Liebe leben, weil er die Liebe des Auferstandenen erfahren hatte. In meinen Augen ist das die Antwort auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wie kann trotz Krieg und Streit in dieser Welt Liebe gelebt werden? Der Grund ist, dass wir bis heute den Auferstandenen Jesus Christus und seine Liebe immer wieder erfahren. Deswegen können wir auch in unserer Zeit Liebe leben und Liebe durchhalten. Weil die Liebe des Auferstandenen macht wirklich einen Unterschied in unserem Leben. Die Auferstehung ist das große Thema in dem Kapitel vor der Jahreslosung, im Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes. Da macht Paulus deutlich, die Auferstehung ist das, woran alles hängt. Er sagt zum Beispiel, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wäre die ganze Arbeit umsonst. Aber weil er auferstanden ist, ist unsere Arbeit nicht umsonst und vergeblich. Und wenn er dann kurz später zum Abschluss des Briefes in Kapitel 16 dann davon spricht, alles, was wir tun sollen, in Liebe geschehen, dann ist die Auferstehung in meinen Augen auch dafür die Begründung. Denn weil Jesus nicht tot geblieben ist, sondern weil er lebt und weil er liebt, weil er uns bis heute immer wieder seine Liebe und Hilfe spüren lässt. Deswegen können wir auch in dieser kaputten Welt Liebe leben. Deswegen wird es auch nicht vergeblich sein, wenn wir Liebe leben. Denn durch den auferstandenen Christus, der bis heute lebendig ist und der bis heute nicht aufgehört hat, seine Welt und seine Menschen zu lieben, hat die Liebe eine Chance in dieser Welt. Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht und man verzweifeln könnte. Aber Jesus Christus setzt wie an jenem Neujahrstag 1946 immer wieder einen neuen Anfang für die Liebe auch in unserem Leben. Warum ist es so wichtig, diese Liebe zu erfahren? Warum ändert das was? Ein Grund ist, zu spüren, Gott liebt mich, hilft mir, mich selbst anzunehmen. Und ohne den liebevollen Umgang mit mir selbst wird auch ein liebevoller Umgang mit anderen schwierig und mühsam. Wenn mir manchmal Leute unfreundlich begegnen oder irgendwie schlecht gelaunt, denke ich, ja, eigentlich sind sie auch unfreundlich zu sich selbst. Und deswegen lassen sie es auch an mir aus. Und ich merke es auch bei mir selber. Manchmal bin ich unzufrieden und lasse die Unzufriedenheit an anderen aus. Aber weil Gott mich annimmt, kann ich lernen, mich selbst anzunehmen. Kann mich selbst lieben lernen und das hilft mir dabei, auch andere zu lieben. Morgen fängt das Jahr 2025 an. Wir wissen nicht, was uns da blüht. Wir wissen nicht, was kommt. Das, was mein Großvater erlebt hat, macht mir aber Mut und Hoffnung für das neue Jahr in mehrerer Hinsicht. Einerseits, weil mir bewusst wird, wir können dankbar in das neue Jahr gehen. Denn auch wenn sich die Nachrichten manchmal an Dramatik überbieten, wir erleben hier in Deutschland, Gott sei Dank, noch lange nicht so schlimme Zeiten, wie sie mein Großvater als junger Mann erleben musste. Und ich merke, es tut gut, wenn das, worüber wir manches Mal so klagen, wenn das mal durch so eine Geschichte in Relation gesetzt wird und mir zumindest bewusst wird, wie dankbar ich sein kann. Aber die Geschichte von meinem Opa macht mir auch grundsätzlich Mut im Blick auf diese Welt, weil sie zeigt, es ist möglich, dass Liebe trotz schlimmer Ereignisse nicht in Hass umschlägt. Ja, selbst wenn man schlimmsten Hass, tiefste Verletzung erlebt hat, kann man wieder zur Liebe zurückfinden. So wie mein Opa nicht verbittert ist, weil er mitten in der Not Gottes Zuwendung und Freundlichkeit erfahren hat, so können auch wir liebevoll leben, weil wir mittendrin in einer von Hass und Sünde deformierten Welt immer wieder Gottes Liebe erfahren. Und abgesehen von dem großen Weltgeschehen macht mir das Mut für unsere ganz alltäglichen Situationen, wo unsere Liebe im neuen Jahr auf die Probe gestellt wird. Wenn wir unsere Arbeitskollegen am liebsten beschimpfen würden, ihr könnt mich doch alle mal. Oder wenn wir Andersdenkende oder Andersglaubende die schlimmsten Worte an den Kopf werfen wollen. Für all diese Momente im neuen Jahr, wenn wir uns entscheiden müssen zwischen Liebe und Hass, zwischen Zuwendung oder Abwendung, zwischen Vergebung oder Bitterkeit. Wir dürfen wissen, es ist nicht naiv zu hoffen, dass sich die Liebe durchsetzen wird und dass wir Liebe leben können. Nicht, weil wir da so gut drin sind im Lieben und nicht, weil wir so gut im Vergeben wären, nein, sondern weil Christus lebt und weil Christus liebt, gestern, heute und auch morgen im neuen Jahr. Weil wir seine Liebe erfahren haben, aber er auch heute und morgen immer wieder mitten im Chaos uns mit seiner Liebe beschenkt. Es gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass wir diese Momente, wo wir Gottes Liebe erfahren, nicht selber machen können. Wir verfügen schlicht und einfach nicht darüber, wann und wie wir Christus erleben. Es kann sein, wir gehen in einen Gottesdienst, aber gehen nicht berührt nach Hause. Und dann kann es sein, wir fahren auf die Arbeit und haben plötzlich eine Begegnung im Bus oder im Zug und wir merken auf einmal, hier bei dieser Begegnung hat Gott seine Finger im Spiel. Wir haben keinen Zugriff darauf, wann der lebendige Christus uns begegnet. Wir können diese Momente nicht arrangieren, sondern diese Momente, die kommen von Gott her. Aber im Psalm 36 zum Beispiel steht, Herr, deine Güte, so deine Liebe reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wenn das stimmt, dann bin ich überzeugt, es gibt diese Momente in einem Leben von jedem von uns. Vielleicht auf ein verzweifeltes Silvestergebet hin, vielleicht heute Abend. Aber manchmal auch überraschend, wo Gott Dinge auf einmal zusammenfügt, die wir vorher gar nicht zu hoffen oder zu beten gewagt haben. Wir bemerken das oft nicht in dem Moment selber, aber wenn wir zurückblicken, dann können wir das entdecken. Und wie gut, dass wir dafür heute Abend, bevor die ganze Knallerei losgeht, vielleicht noch einen Moment der Stille haben. Deswegen lade ich euch ein, im Rückblick auf das vergangene Jahr mal festzuhalten, wo Gott dir mit seiner Liebe und Hilfe begegnet ist. Wo sich dir der Auferstandene gezeigt hat, dass er lebendig ist und dass ihm etwas an dir liegt. Ich lade euch ein, das jetzt im Anschluss an die Predigt, in der Zeit der Stille, mal darüber nachzudenken, euch Zeit dafür zu nehmen. Wir haben auch Zettel und Stifte bereitgelegt, wo ihr euch was notieren könnt, wenn ihr möchtet. Das wird nicht eingesammelt, wird nicht vorgelesen, wird nicht aufgehängt. Das ist einfach für euch. Ich sage jetzt Amen und dann geht die Zeit der Stille los.